Adventus, lateinisch Adventus, die lateinische Übersetzung von Parousia, und das bedeutet Ankunft. Die Ankunft. Parousia, Adventus, Advent. Wir bereiten uns vor auf die Ankunft dessen, um den sich die Weltgeschichte dreht. Das Zentrum der Geschichte. Gott, die zweite Person der Gottheit, ist in Jesus von Nazareth, in der historischen Person Jesus, Mensch geworden. Es ist also Ankunft beziehungsweise vielleicht noch etwas konkreter, begonnene Anwesenheit. Jemand hat begonnen, unter uns anwesend zu sein. Und das ist eine Idee, die in der Antike von den Christen übernommen wurde. Wenn damals ein Herrscher kam in eine Region, dann hieß es, dieser Herrscher ist angekommen, er ist nun unter uns, seine Anwesenheit hat begonnen. Und die Christen haben das übernommen für Jesus, für die Wiederkunft, für die zweite Wiederkunft Christi, die noch aussteht. Und deswegen ist es in der Adventszeit eigentlich auch Tradition, dass sich die ersten zwei Wochen der Adventszeit nicht auf Weihnachten konzentrieren, sondern auf die Wiederkunft Christi, also auf die Endzeit, auf das zweite Wiederkommen Jesu. Und dann die zweiten zwei Wochen sind die Niederkunft Jesu an Weihnachten, die an Weihnachten geschehen ist, wo Gott zuallererst Mensch wurde. Ja? Also haben wir so die Adventszeit, die vier Wochen haben wir aufgeteilt, die ersten zwei Wochen die zweite Wiederkunft und die zweiten zwei Wochen die Weihnachtsinkarnation, die Fleischwerdung Jesu, die erste Niederkunft. Und genau diese zwei Pole, um die geht es mir heute. Niederkunft und Wiederkunft, weil das unsere ganze Adventszeit ausmacht. Und diese zwei Pole sollten unser Christenleben prägen und kennzeichnen. Warum? Wir sollten leben zwischen diesen beiden Polen in dieser Spannung. Und da ist eine Spannung drin, die werden wir gleich aufdecken. Und unser ganzes Universum ist, unser Äon, unsere Geschichte ist von diesen zwei Ankünften geprägt. Der Stall von Bethlehem und das herrschaftliche Kommen in Herrlichkeit, das für alle sichtbar sein wird, wo Gott richten wird, die Lebenden und die Toten. Und das adventliche Leben, was ich im Titel habe, was meine ich damit? Ich habe ja eigentlich eine Idee wieder aufgegriffen von einem Märtyrer, der von den Nazis hingerichtet wurde, nämlich Pater Alfred Delp. Vielleicht habt ihr von ihm schon gehört. Er wurde von den Nazis hingerichtet, wurde in einem Schauprozess von Roland Freisler, dem berüchtigten Nazirichter, zuerst niedergebrüllt, lächerlich gemacht und dann zum Tode verurteilt. Und Alfred Delp war Wochen und Monate lang zuvor inhaftiert und hat dort in Tagebuchaufzeichnungen und auch Briefen seine Gedanken niedergeschrieben. Und er schreibt in einem dieser Dokumente, dass das unser Leben, unser christliches Leben, ist ein adventliches Leben. Und deswegen habe ich den Titel von heute, habe ich von Alfred Delp übernommen, weil ich denke, das ist ein wunderbarer Ausdruck für das, was unser Leben eigentlich ausmachen sollte. Und was meint er damit? Er meint mit adventliches Leben ein Leben im Lichte dieser zweier Ankünfte. Im Licht der Weihnacht und im Lichte der zweiten Wiederkunft Christi. Das ist das, was Delp hier meint. Und es ist ein Leben, das uns hinführen sollte zu Christus, zu unserem wahren Selbst. Wie? Indem wir unser eigenes Selbst verlieren, indem wir uns Gott hingeben. Und das ist eines der vermeintlichen Paradoxe des Christentums. Wir finden uns als wahre Menschen im wahren Selbst nur, indem wir selber sterben, indem wir uns selber aufgeben und somit uns eigentlich in Gott wiederfinden. Das ist ein tiefer Gedanke. Und es heißt ja auch, Jesus sagt einmal, ganz berühmtes Zitat, das war übrigens eines, das war die Bibelstelle, die C.S. Lewis am öftersten zitiert hat. Das Samenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit neues Leben entstehen kann. Und genau darum geht es für uns als Christen. Wir müssen sterben. Unser egozentrisches Ich muss sterben und in der Theozentrik aufgehen. So wie die Planeten um die Sonne kreisen, so müssen wir unsere Absichten, unsere Motive, unser Denken um das Zentrum des Universums Jesus Christus kreisen. Dann werden wir theozentrisch, weg von egozentrisch. Das ist in ein, zwei Sätzen das Wesen der christlichen Essenz. Und so sagt Delp, unsere Grundverfassung ist immer adventlich. Und das heißt zum einen, ja, Wir sind geborgen in Gottes Hand, in der Weihnacht, in dem Versprechen der Weihnachtszeit, in dem, was in Bethlehem geschehen ist. Jesus wurde Mensch, er hat sich uns offenbart, in Liebe umfasst er uns. Zum einen der erste Spannungspol, ja, wir sind geborgen. Und zum anderen, nein, wir sind ungeborgen. Wir warten auf die Wiederkunft, auf das, was noch aussteht. Wir sind noch nicht dort. Der Himmel ist noch nicht hier. Wir leben noch in einer gefallenen, in einer kaputten Welt, wo extrem viel Böses geschieht. Und das ist die Spannung, die unser christliches Leben ausmacht. Ja, die Weihnacht, wir sind geborgen. Nein, die Wiederkunft Christi, wir sind ungeborgen. Und in dieser Spannung bewegt sich die komplette Kirchengeschichte. Und wenn wir in die Kirchengeschichte eintauchen, dann sehen wir immer wieder, dass Christen nachgegeben haben der Versuchung, einem Extrem zu folgen und eher ein Extrem eher mehr zu betonen wie das andere. Und unsere Herausforderung ist, dass wir zwischen beiden Extremen eine gesunde Mitte finden. Und diese gesunde Mitte ist das adventliche Leben, das, was Dale nennt. Und was es mit diesen beiden Extremen auf sich hat, auf das werden wir gleich noch eingehen. Aber um das geht es mir. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Spannungspol, dieses Ja in der Weihnacht und dieses Nein noch nicht, Wiederkunft Christi, es steht noch aus. Und diese Spannung wurde ganz toll in einer ganz kurzen Formel wiedergegeben. Die Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Schon jetzt, noch nicht. Auf das werden wir gleich eingehen. Und diese adventliche Spannung kommt nicht nur bei Helden der Kirchengeschichte vor, wie jetzt bei den Widerstandskämpfern, sondern auch in der Schrift natürlich selber. Gehen wir ins Evangelium nach Markus, Markus 7 und 8 zum Beispiel. Dort haben wir Petrus. Petrus, der Fels, dem Jesus die Autorität gegeben hat, so der Leiter unter den Jüngern. Und was ist der Kontext? Um was geht es hier in Markus 7 und 8, die beiden Kapitel? In Markus 7 und dann die ersten Verse in 8, die Jünger sind begeistert. Was macht Jesus? Er speist 4000 Menschen. Er verschafft Brot für alle. Was macht Jesus? Er heilt einen Blinden. Er macht Blinde sehend. Und bei Matthäus heißt es dann auch noch, weitere Heilungen waren angefügt. Und was sind die Jünger? Die Jünger sind aus dem Häuschen. Markus 7, 37, Zitat. Und sie gerieten in höchstem Maße außer sich. Im Griechischen Ekstase, Ekstasis, außer sich sein. Da kommt unser Begriff für Ekstase her. Sie waren außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Wow, Jesus, er macht alles wohl und sicher wird er jetzt dann auch gleich die Römer aus dem Land hauen. Und sicher wird unter ihm alles wiederhergestellt und wohl sein. Die Jünger sind außer sich. Und dann speist er auch noch im Anschluss die 4000. Er besorgt Brot, keiner muss mehr hungern. Er gibt Sicherheit. Halleluja, Weihnachten ist da, der Messias ist da. Wohlstand, Versorgung, Heilung, kein Leid mehr. Von nun an wird alles besser. Ich muss nur Christ werden, dann wird schon. Amen? Nein, nicht Amen. Ja. Ist das nur das halbe Evangelium? Ja, es geht weiter. Wir bleiben nicht stehen bei Markus 7. Wir gehen in Markus 8. Was passiert in Markus 8? Jesus, dieser Spielverderber. Gell, wäre alles so schön jetzt gewesen. Alle haben zu essen, die Blinden können sehen, die Tauben hören. Und was geschieht in Markus 8? Jesus, gerade wo es am schönsten ist, muss er in unsere ekstatische Suppe spucken. Was macht er? Er beginnt den Jüngern zu erzählen, dass er bald sterben muss. Und dass sein Weg nicht der Weg der Glorie ist, sondern der Weg des Kreuzes. In Markus 8 erzählt Jesus den Jüngern zum allerersten Mal, dass er in den Tod gehen muss. Und die Jünger, gerade noch ganz oben, himmelhoch jauchzend, jetzt Petrus, der Führer unter den Jüngern, er kommt zu Jesus. Und was lesen wir? Markus 8, die Verse 31 bis 35. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite. So in der Art, Jesus, jetzt müssen wir mal ein Wörtchen im Privaten miteinander reden, wir zwei. Ja? Petrus nimmt ihn zur Seite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, Jesus, und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan. Wow, das ist harter Tobak. Weiche von mir, Satan, nennt er Petrus, Satan. Und ich bin jetzt mal, mache jetzt mal ganz kurz Eisegese, das bedeutet, ich füge mal was hinzu, ich setze in eckige Klammern und ich würde sagen, weiche von mir, Wohlstandsevangelist. Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Zitat Ende. Und auf einmal haben wir kein Halleluja mehr. Der Fokus ist weg von den Heilungen. Der Fokus ist weg von der Massenhysterie. 4000 gesättigte Menschen. Nein, was haben wir? Wir haben kein Halleluja mehr. Wir haben kein schon jetzt mehr. Wir haben kein Weihnachten mehr. Wir haben ein noch nicht. Wir haben einen Fokus auf die Wiederkehr, auf das, was noch aussteht. Wir haben ein Maranatha. Maranatha. 1. Korinther 16, 22. Komm, Herr Jesus. Maranatha, komm, Herr Jesus. Wir haben Spannungen, wir haben Ungeborgenheit, wir haben Hass, wir haben Leid, wir haben Krankheit, wir haben Seuchen, wir haben Tod. Jesus sagt, ich muss in den Tod. Und etwas später sagt er, ein Jünger ist nicht größer als sein Meister. Was bedeutet das für uns? Eine Predigt von Kai Munk. Kai Munk war ein Widerstandskämpfer, ein Dänischer, war ein ganz bekannter Dichterpfarrer. Und am 5. Dezember 1943 war ebenfalls der erste Advent, der erste Sonntag im Advent, predigt Kai Munk im Kopenhagener Dom. Die Nazis hatten Dänemark besetzt und hatten ihn schon im Fokus. Und was predigt Kai Munk? Ich lese es kurz vor. Er berichtet von seinem Lehrer. Sein Lehrer hatte in Deutschland, Zitat, an einer großen christlichen Versammlung unter freiem Himmel teilgenommen. Und mit der Zeit hatte man sich selber und einander derartig in Begeisterung geredet, dass die ganze Versammlung spürte: Jetzt brauche man nur noch auf die Knie sich zu werfen und zu beten. Und dann würde das Wunderbare geschehen. Mit feurigen Zungen und der Ausgießung des Heiligen Geistes und Christi Erscheinung in den Wolken. Da rief ein Engländer über die Köpfe der anderen hinweg, in gebrochenem Deutsch: Wir müssen Gottes Willen tun. Zitat Ende. Brillante Illustration. Was möchte Munk uns hier sagen? Die ganze Versammlung hatte sich in einen Rausch geredet. Ja, Ekstase, Charismen, Gottes Herrlichkeit, auf die Knie, Himmel auf und weg mit all dem Bösen. Und was sagt der Engländer? Leute, das ist alles schön und gut. Was müssen wir tun? Wir müssen Gottes Willen tun. Auf das kommt es an. Ja, auf das allein. Und was ist der Wille Gottes? Sowohl Halleluja als auch Maranatha. Sowohl Weihnachten als auch Wiederkunft. Und Petrus selbst, den wir gerade im Fokus hatten, dem ergeht es nicht anders. Er konfrontiert Jesus und was geschieht später? Wir wissen es natürlich alle. Im Verlauf der Passion, er verleugnet Jesus 3-mal. Zuvor hat er noch angekündigt, er würde mit ihm in den Tod gehen, wie die anderen Jünger. Niemals, Herr, soll dir das geschehen. Und dann der schwache Petrus, in dem wir uns natürlich alle wiederfinden. Ich zuallererst. Er versagt. Markus 14. Können wir das lesen. Aber das war nur die zweite Station beim Petrus. Es folgt die dritte. Nach der Auferstehung Jesu und der Himmelfahrt wird Petrus wahrlich auch der Fels und die Kirche breitet sich aus. Und jetzt bitte Michi das erste Bild. Wir haben hier ein ganz bekanntes Gemälde von einem italienischen Barockmaler, Annibale Carracci. So heißen nur die Italiener. Annibale Carracci. 1602, Öl auf Leinwand, ist mit sein bekanntestes Bild, hängt in der National Gallery in London. Und es ist ein brillantes Gemälde. Was sehen wir hier? Wir sehen Jesus, wie er sein Kreuz trägt und ihm begegnet Petrus. Und diese Szene findet statt ungefähr 66, 67 nach Christus. Es war die Zeit der Christenverfolgung in Rom. Nero hat die Christen verfolgt, hat sie zu Tode kommen lassen und Petrus ist auf der Flucht. Petrus flieht hier auf der Via Appia aus Rom hinaus, um dem Ganzen zu entkommen. Und das wissen wir jetzt nicht mehr aus der Schrift, das wissen wir aus der Tradition und aus der Legende, aus den Petrus-Akten, die im 2. Jahrhundert entstanden sind. Und wir haben verschiedene Hinweise auch in der Schrift. Daraus können wir schließen, dass Petrus den Märtyrertod starb. Und die Kirchentradition sagt uns auch, dass er dem Märtyrertod gestorben ist. Und davon handelt es. Und Petrus, so sagt uns die Tradition, hatte eine Vision. Und in dieser Vision erschien ihm Jesus. Und das ist das, was wir hier sehen. Und in dieser Vision trägt Jesus das Kreuz und sagt zu Petrus, Petrus, quo vadis, im Lateinischen. Wohin gehst du? Und Jesus sagt weiter, ich gehe nach Rom, um mich erneut kreuzigen zu lassen. Und Petrus realisiert in diesem Moment, dass er gerade dabei ist, den gleichen Fehler zu machen wie in Markus 8. Nein, Herr, das Kreuz ist nicht für dich bestimmt. Nein, Herr, das Kreuz ist nicht für uns bestimmt. Was ist denn Gottes Wille für uns? Dass wir reicher, schöner, erfolgreicher, sexier werden. Das ist doch Gottes Wille für uns, oder? Als ob wir Gottes kleine Schoßhündchen wären. Nein, nein, falsch, falsch. Es ist nicht das, was uns die Schrift sagt. Es ist nicht das, was uns Jesus übermittelt hat. Der Wille Gottes ist zuallererst, dass sein Reich gebaut wird. Dass sein Reich gebaut wird auf dieser Welt. Und das ist mit Schweiß, mit Anstrengung und mit ganz viel Leid verbunden. Und davon spricht ein 2000 Jahre Kirchengeschichte, geben Zeugnis. Und was tut Petrus? Er kehrt um, geht zurück nach Rom, stellt sich, wird gefangen genommen und, wer weiß es, wie endet er? Am Kreuz. Und zwar umgedreht, weil er der Legende nach gesagt hat, er möchte nicht so sterben wie sein Herr und Meister. Und die hämischen römischen Soldaten haben gesagt, well, das lässt sich arrangieren. Und sie haben das Kreuz umgedreht und haben ihn kopfüber gekreuzigt. Und so ist der Tradition nach Petrus gestorben, 67, 68 während der neronianischen Verfolgung. Und was ich an dem Bild faszinierend finde, seht euch mal den Gesichtsausdruck von Petrus an. Worauf sieht Petrus? Petrus sieht nicht auf Jesus. Er sieht nicht Jesus ins Gesicht. Was sieht Petrus an? Das Kreuz. Er sieht das Kreuz an. Und er denkt sich, was ist seine Reaktion, dieser emotionale Schock? Nein, das will ich nicht. Und mir geht's genauso. Das Letzte, was ich will, ist sterben und ans Kreuz gehen. Das geht unserer menschlichen Natur komplett zuwider. Und doch sagt uns die Botschaft des Christentums, dass genau das unser Weg ist. Für manche, richtig im wahrsten Sinne des Wortes, wie für die Helden hier im Widerstand, die im äußeren Kampfe gegen ein Regime ans Kreuz gingen, in der Todeszelle, aber für jeden von uns in besseren oder in friedlicheren Zeiten, wie wir sie haben, führt der Weg ebenfalls übers Kreuz und zwar innerlich, indem wir unser sündiges Selbst abtöten, immer wieder in Vergebung treten müssen, unseren Stolz brechen müssen, der so fest in mir drin ist. Und ich denke, von jedem Einzelnen von uns drin ist. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, zu sterben, am Kreuz zu sterben. Und nur wenn wir das tun, verspricht uns Christus auch die Krone der Auferstehung. Aber keine Auferstehung ohne Kreuz und keine Krone ohne Kreuz. Und das ist das Tragische, denke ich, was in diesen Formen wie das Wohlstandsevangelium, das heute immer wieder rüberschwappt, wo eine Form des Christentums präsentiert wird, wo man denkt, wenn das die Leute hier gesehen hätten, gehört hätten, die hier ihr Leben gelassen hätten, haben, und all die anderen Märtyrer, die würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie so eine Botschaft heute kriegen und das als Christentum verkauft wird. Und das ist die erste Erkenntnis aus der Todeszelle. Wir müssen im Leid dem Meister folgen. Und das ist keine schöne Erkenntnis. Aber Jesus hat uns auch nicht gesagt, dass es leicht wird. Und jetzt haben wir es wirklich leicht in der heutigen Zeit, wo wir leben dürfen. Und deswegen ist es auch für mich immer wieder wichtig, für mich persönlich, das ist jetzt eine persönliche Erfahrung, dass ich mich ja immer wieder, dass ich solche Bücher lese und mich hineinversetze, gedanklich. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen, wenn es hart auf hart kommt? Weil im Moment kommt es nicht hart und hart. Wir leben im Schlaraffenland, wir leben im Paradies, das müssen wir ganz klar so sagen, von den äußeren Umständen. Und wir sind dankbar dafür, ganz klar. Und wir wollen beten und wir wollen sagen, dass es so bleibt, dass diese demokratischen Fundamente, die auch im Christentum entstanden sind, dass das so bleibt und dass wir hier mitarbeiten, dass es so bleibt. Und gerade deswegen, denke ich, ist es so wichtig, dass wir uns auch immer wieder dann wenigstens mental hineinversetzen und uns vor Augen führen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, wenn es wirklich hart auf hart kommt von den äußeren Umständen. Und deswegen hat mich das Buch so begleitet und bewegt die letzten Wochen, weil jeder dieser Personen hatte die Möglichkeit, nicht in die Zelle zu gehen. Das ist das, was Martyrium ausmacht. Martyrium ist immer freiwillig. All diese Leute hier hatten die Entscheidung, sind vor der Entscheidung gestanden, sie hätten nicht in die Todeszelle gehen brauchen. Sie hätten nur Hitler ein bisschen huldigen müssen und ein paar unangenehme Entscheidungen nicht fällen müssen. Aber das haben sie nicht getan. Sie sind freiwillig dahin gegangen, wo sie hingegangen sind. Sie wurden nicht gezwungen. Und das ist das Gewaltige und deswegen sind sie so ein Zeugnis und Vorbild für uns. Genauso wie Petrus hier. Ja? Er ist aus freier Entscheidung umgedreht. Er hätte es nicht tun müssen. Er hätte fliehen können. Paul Schneider, 6 Kinder, war der erste deutsche Pfarrer, der in einem Konzentrationslager umgekommen ist, und zwar 39 im Juli. Im Februar 37 sagt er in einer Predigt, Zitat, dass unser gekreuzigter Herr uns mitnehmen möchte, hinauf auf die Höhe des Kreuzes, hinab in die Tiefen des Leidens. Das dürfte jedem allmählich deutlich geworden sein, der den Herrn Jesus Christus aufrichtig lieb hat. Der Weg des Meisters ist aber der Weg seiner Jünger und seiner Gemeinde. Auch für die Jünger und die Gemeinde kann es nur durch Leiden und Herrlichkeit, kann es nur durch Leiden zur Herrlichkeit, durch das Kreuz zur Krone gehen. Zitat Ende. Ein paar Wochen später wurde er von den Nazis einkassiert und 2 Jahre später dann im Buchenwald getötet. Unsere Herausforderung jetzt für diese Adventszeit ist es, denke ich, dass wir erkennen, dass wir als Christen in einem Leben voller Spannung stehen. Es ist ein Leben der Spannung, es ist ein Leben zwischen 2 Polen, Weihnachten und der Wiederkunft Christi. Und dazu möchte ich nochmal einen Ausschnitt von Kai Munk bringen, den ich gerade schon zitiert habe. Und dieser Ausschnitt ist aus einer Predigt, die hat am 2. Weihnachtstag gehalten, 42. Und da sagt er, Zitat, Jesus selbst war ja gesellig, volkstümlich und freigebig und doch die ganze Zeit unterwegs auf dem Weg zum Kreuz. Lasst uns nur Weihnachtslieder singen und lasst uns die Weihnachtsgans essen und uns mit unseren Kindern um den Baum mit Geschenken versammeln. Lasst uns das alles tun. Aber lasst uns als kritische Menschen nie vergessen, dass Jesu Kommen auf die Erde unverzagten Kampf gegen das Böse bedeutet. Und wenn wir wirklich vor der Krippe knien, in anderer als nur in sentimentaler, unangemessener Stimmung, dann sehen wir, dass die eine Hand des Christuskindes freundlich geöffnet ist, die andere aber blutig geballt. Zitat Ende. Was will er damit sagen? Wiederum, Christus ist gekommen, nicht damit wir ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest haben und schöne Gefühle in uns generieren, sondern Christus ist gekommen, zu einem Zweck, das Böse zu bekämpfen. Das Böse, was in deinem und meinem Herzen ist und das Böse, was in dieser Welt ist. Der Fokus liegt hier auf Kampf. Und deswegen ist an Weihnachten die Hand, eine Hand des Christuskindes liebevoll offen, aber die zweite Hand ist geballt. Und Helmut Thielicke hat es so genannt, Krippe und Kreuz sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und ich denke, dass das für uns jetzt in den nächsten zwei Wochen, speziell in dieser Adventszeit, wo wir unser traditionell, und das ist eine gute Tradition, ist in meinen Augen, auf die zweite Wiederkunft Christi konzentrieren, dass wir uns das vor Augen führen. In all den schönen Weihnachtsfreuden, ja, ich bin absoluter Fan von Weihnachten, ich bin absolut begeistert und meine Eltern haben mir mit der Weihnachtszeit eine Erinnerung ins Herz gegeben, die wird mich ein Leben lang tragen. Die Weihnachtserinnerungen sind voller schöner Sentimente und Gefühle und das ist auch gut so. Ja. Ich möchte überhaupt nicht diskreditieren, im Gegenteil. Aber wenn wir uns nur auf das konzentrieren, dann wird es wirklich sentimental und seicht. Und wir müssen immer auch als kritische Menschen, wie Munk sagt hier, den zweiten Aspekt vor Augen haben. Warum wurde Christus Mensch? Warum war er dort in Bethlehem? Um zu kämpfen, um das Böse zu bekämpfen und diese Welt zu überwinden. Und das beginnt bei unserem Herzen, mit dem Bösen, was in meinem Herzen ist. Die Adventszeit zeigt uns, dass wir in Spannung leben, im schon jetzt und noch nicht, diese beiden Pole. Zur Krone führt nur ein einziger Weg und der führt über das Kreuz. Und in diesem Sinne, lasst uns die Spannung aushalten, lasst uns bewusst diese Spannung uns vor Augen führen und in diese Adventszeit nun in diese Spannungszeit hineingehen. Und somit wünsche ich uns allen eine besinnliche Adventszeit.